Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Kubanische Teams unterstützen in vielen Ländern Ärzte bei der Versorgung von Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind. Und trotzdem verschärft die Trump-Administration ihre Sanktionen gegen Kuba. Eine große Gruppe namhafter deutscher Kulturschaffender appelliert deshalb an die deutsche Regierung, sich während ihrer EU-Ratspräsidentschaft aktiv für eine Aufhebung der Blockade Kubas einzusetzen. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat den offenen Brief unterschrieben und gestern in Fazit gesagt.
Diese Blockade heißt ja auch, dass Leuten untersagt wird, mit Kuba Handelsverträge zu schließen. Und ich denke, in dem Moment sollte Deutschland nicht das falsche Zeichen setzen, indem es die Entwicklungshilfe aussetzt. Zumal ja wirklich bekannt ist, dass Kuba in vielerlei Hinsicht in Bezug auf manche Menschenrechte weiter ist als der Westen. Also es gibt dort das Recht auf allgemeine Bildung. Es gibt ein gutes Gesundheitssystem, was in ganz Südamerika seinesgleichen sucht. Und das wissen alle.
Peter W. Schumann reist seit Jahrzehnten in lateinamerikanische Länder. In Kuba lässt man ihn allerdings nicht mehr einreisen, weil er sich zu sehr mit der Opposition befasst hat. Er ist jetzt bei mir im Studio, weil Jenny Erpenbecks Einlassung doch Widerspruch provozieren. Guten Abend, Herr Schumann.
Guten Abend.
Wäre es falsch, wenn die Regierung, die Bundesregierung, die Entwicklungshilfe stoppt?
Die Entwicklungshilfe ist ja immer an bestimmte Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an gesellschaftlichen Fortschritt. Und den hat die Bundesrepublik einfach nicht in Kuba feststellen können, eine Fortentwicklung der Menschenrechte, mehr Möglichkeiten für die Opposition, mehr Informationsfreiheit und Ähnliches. Und deswegen gibt es auch bis heute in Kuba kein Goethe-Institut, weil es Auflagen von der kubanischen Seite aus gibt, die einfach nicht erfüllt werden können. Die Frau Erpenbeck macht jetzt hier eine Trennung zwischen dem, so was die offizielle kubanische Seite immer gern macht, zwischen den politischen Menschenrechten und den sozialen Menschenrechten, wenn sie auf das Bildungssystem und das Gesundheitswesen abstellt. Außerdem muss ich sagen, das Gesundheitswesen in Kuba ist trotz der vielen Ärzte, die es dort angeblich geben soll, im Augenblick doch ziemlich marode. Und das Bildungswesen ist nicht viel besser, es ist kostenlos, aber ich möchte nicht unbedingt in Kuba in einem Krankenhaus landen.
Frau Erpenbeck hat nun, wir haben es gehört, die medizinische Versorgung in Kuba sehr gelobt. Die humanitäre Hilfe der kubanischen Ärzte, wird deren Ruf denn überschätzt?
Also ich muss erst einmal sagen, es geht gar nicht nur um Ärzte, es geht vor allen Dingen um medizinisches Personal. Denn es sind so viele Kubaner unterwegs für diese humanitäre Hilfe, so viele Ärzte kann es in Kuba überhaupt nicht geben. Außerdem macht die kubanische Regierung unter diesem Logo der humanitären Hilfe, des Aktes der Solidarität, auch einen großen finanziellen Reibach. Denn die Summe, die Kuba durch diese Einsätze einnimmt, übersteigt inzwischen den Etat des Tourismus, der Deviseneinnahmen des Tourismus. Eine Zahl: 2018 hat Kuba hierfür 6,4 Milliarden Dollar eingenommen. Das eingesetzte Personal wird dabei allerdings relativ schlecht bezahlt. Gegenwärtig sind 37.000 Leute in 67 Ländern tätig. Viele davon haben sich infiziert.
Jenny Erpenbeck hat zwar von der allgemeinen Armut gesprochen, aber da die Kubaner, wie sie meint, überhaupt nicht konsumanfällig seien, kann dann ja auch kein Mangelgefühl aufkommen, oder?
Das Mangelgefühl ist ständig da, wenn man mit der Lebensmittelkarte zum Beispiel versorgt wird, die es seit Neuestem wieder gibt, weil die Notsituation, die Versorgungssituation einfach so schlecht geworden ist. Ein Beispiel: Es sind vor ein paar Wochen wieder neue Supermärkte für Devisen eröffnet worden. Und der Rand der Kubaner war so groß auf diese Supermärkte, dass die Polizei eingreifen musste. Sie wurden wieder geschlossen, sie wurden umorganisiert. Und sie wurden reduziert. Das heißt, die Kubaner haben ein großes Bedürfnis, nach 60 Jahren Mangelwirtschaft auch zu konsumieren. Insofern glaube ich, dass, was Frau Erpenbeck da gesagt hat, überhaupt nicht. Und wenn der Staatssozialismus das auch nicht fertig gemacht hat, auf dieser fruchtbaren Insel seine Bevölkerung endlich mal zu ernähren, dann stimmt doch irgendwas im System nicht.
Sie hat auch gesagt, dass sie niemanden getroffen habe, der Probleme hätte.
Ja, wenn sie meint, dass es keine Oppositionellen gibt, denn wenn man mit einem Dolmetscher durch die Gegend fährt, dann ist es, glaube ich, so, dass keiner einem so ohne weiteres kritische Sachen erzählt. Aber ich möchte Leonardo Padura zitieren, der bei seinem letzten Berlin-Aufenthalt hier gesagt hat, als er in Berlin seinen neuen Roman La Transparenza del Tiempo, die Durchlässigkeit der Zeit, vorgestellt hat, hat er mir gesagt: In dem Buch zeige ich eine Wirklichkeit, die sich verfinstert hat durch neue beklagenswerte Erscheinungen, die Machenschaften im Kunsthandel, mit dem sich einige Leute bereichert haben, die immer weiter anwachsenden Armutsviertel, die Exzesse des Tourismus und des Reichtums, die fehlende Perspektive. Das alles hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen Kubanern geführt.
Ein tief bewegendes Erlebnis war für die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck der Besuch der Buchmesse in Havanna. Für sie ein einziges Volksfest. Täuscht man sich allzu leicht, wenn man die gelöste internationale Atmosphäre mit echter Offenheit verwechselt?
Die internationale Buchmesse ist natürlich ein großes internationales Ereignis, bei dem die lesewütigen Kubaner auch endlich Bücher kaufen können, die sie sonst nicht bekommen. Allerdings kann man doch zum Beispiel den neuen Roman von Leonardo Padura nicht finden, denn er gehört durch seine kritische Sicht der Verhältnisse zu jenen unbekanntesten unter den bekannten kubanischen Autoren, und er hat mir dazu folgende Geschichte erzählt.
Da könnten Sie das sagen, was er erzählt hat?
Er hat gesagt, auf der Buchmesse im letzten Jahr war nur ein einziges Buch von mir zu sehen, nämlich und zwar in Blindenschrift. Das heißt, sozusagen wird die Perfektion, an der Perfektion meiner Unsichtbarkeit gearbeitet. Aber ich nehme diesen Preis gerne auf mich, weil ich auf diese Weise doch weiterhin in Kuba sein und hier schreiben kann, und zwar das, was ich will.
Ist denn der Aufruf gegen das Embargo, trotz aller Kritik, die man gegen die kubanische Politik vorbringen muss, richtig?
Ich war von Anfang an gegen dieses Embargo, gegen das inzwischen schon fast zu einer wirklichen Blockade geworden ist durch den Wahn von Trump, der nun auch noch angefangen hat, die Devisenüberweisungen der Kubaner, der Exilkubaner nach Kuba zu stoppen. Und das ist eine existenzielle Grundlage für viele Kubaner. Die können sich auf diese Weise ein bisschen ihr Leben erleichtern. Und Trump versucht nun mit aller Gewalt irgendwie dieses Regime in die Knie zu zwingen. Das ist in 60 Jahren niemandem gelungen und wird auch ihm nicht gelingen. Dieser Aufruf ist außerordentlich wichtig, aber ich glaube nicht, dass er zu dem Erfolg führen wird, den alle hoffen.
In diesem Punkt aber, was das Embargo angeht, beziehungsweise die Aufhebung, ist Peter B. Schumann mit den Unterzeichnern eines offenen Briefes an die Bundesregierung einverstanden. Er hat uns gesagt, warum er die Sicht der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck auf Kuba nicht teilt und welche Fakten er ihren Eindrücken entgegensetzt.